Diese Folge wird präsentiert von Komoot. Das ist die App, mit der du Abenteuer finden, planen und teilen kannst. Lass dich von den Empfehlungen und dem Insiderwissen der Fahrt-Community auf Komoot inspirieren und plane deine eigene Radtour mit dem einfachen Routenplaner. Mit Details wie Höhenprofil, Wegbeschaffenheit und Dauer deiner Tour bekommst du mit Komoot die Sicherheit und das Selbstvertrauen, die Natur selbstständig zu erkunden. Das Team von Komoot vereint die Leidenschaft fürs Entdecken und möchte diese an andere weitergeben. Daher ist die Mission von Komoot, einzigartige Abenteuer für alle zu ermöglichen. Für alle Podcast-Hörer, die sich bei Komoot anmelden, gibt es jetzt die Möglichkeit, die Komoot-Offline-Karten gratis zu testen. Unter komoot.de/g mit dem Gutscheincode ROADBIKEMAG21. ROADBIKEMAG21. Alles zusammengeschrieben. Den Link komoot.de/g findest du auch in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast.
Faszination Rennrad, der Roadbike-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu Faszination Rennrad, der Roadbike-Podcast. Mein Name ist Moritz Pfeiffer, ich bin Redakteur beim Roadbike-Magazin. Und auf die heutige Folge freue ich mich ganz besonders, denn ich habe zwei wunderbare Frauen zu Gast, mit denen ich über eine neue Initiative im Radsport sprechen werde, nämlich Women in Cycling, also Frauen im Radsport. Diese Initiative hat sich in den letzten Wochen erst gegründet und ich spreche heute mit Isabel Eberlein.
Hallo.
Und Monika Sattler.
Hallo.
Isabel ist Mitbegründerin von Women in Cycling und eine treibende Kraft dieser neuen Initiative. Monika ist eine von mehreren Botschafterinnen, die Aufmerksamkeit für Women in Cycling generieren wollen. Für beide ist es ein Engagement neben dem normalen Berufsleben, aber da sind sie auch im Radsport verwurzelt. Isabel ist Geschäftsführerin von Velo Concept, einer Agentur aus Berlin, die sich ganz dem Fahrrad verschrieben hat und Beratung, Konzeption und Eventorganisation aus einer Hand bietet. Und Monika ist Marketingmanagerin beim Schweizer Laufradhersteller DT Swiss, Buchautorin und Extrem-Rennradfahrerin. Sie ist 2018 die komplette Strecke der Spanien-Rundfahrt gefahren, alle Etappen, jeweils am Morgen, bevor dann nachmittags die Männer dieselbe Strecke abgefahren seid. Also ganz herzlichen Dank, dass ihr dabei seid. Und dann, Isabel, erzähl uns doch mal, was genau ist denn dieses Women in Cycling, diese Initiative, worum geht es da?
Ja, total gerne. Kleine Korrektur, Women in Cycling ist nicht nur für den Radsport, also nicht nur für alle Radsportlerinnen, sondern wir wollen den ganzen Fahrradsektor in den Blick nehmen. Und zwar angefangen von der Industrie, über die NGOs, über die Forschung, den Sport, alle. Also die Idee dahinter ist, eine Plattform zu schaffen für Frauen, die sich hauptberuflich, sportlich, ehrenamtlich mit dem Fahrrad beschäftigen, die zu verbinden, weil wir uns dem größeren Ziel verschrieben haben, den Fahrradsektor diverser zu machen. Dafür ist die Sichtbarkeit von Frauen der erste Schritt. Wir wollen aber auch weitergehen und eben andere Gruppen, die bis jetzt vielleicht nicht so repräsentiert sind, stärker nach vorne holen. Und ich glaube, was daran das Tolle ist, ist eben diese Verbindungen auch aus den unterschiedlichen Bereichen herzustellen. Wie du schon gesagt hast, Monika ist eine von unseren Ambassadorinnen oder Botschafterinnen, die ja aus dem Sportbereich kommen. Und ich war zum Beispiel zufälligerweise auch mit Monika zusammen bei unserem Lounge. Und dort haben wir zum Beispiel auch gesehen, als wir so eine kleine Networking-Session hatten, wie toll diese Diversität ist. Also wie cool das ist, Frauen aus ganz anderen Ländern und Bereichen kennenzulernen. Und ich glaube, was wir mit diesem Netzwerk auch geschaffen haben, ist eben dieses Internationale. Also vielleicht noch ein ganz kurzer Einblick. Zu unserem Lounge-Event waren über 1000 Frauen angemeldet und es kamen auch über 600. Und wir hatten wirklich Besucherinnen aus dem südamerikanischen Kontinent, aus Asien, aus allen europäischen Ländern. Und das hat einfach wahnsinnig Bock gemacht.
Warum habt ihr euch gegründet? Warum gibt es diese Initiative oder warum meint ihr, dass es absolut notwendig ist, das zu machen? Also wenn es diverser werden soll, dann ist es nicht divers. Also ist es krass männerdominiert oder aus einer bestimmten Kulturecke dominiert? Oder was ist da der Hintergrund?
Also ich würde sagen, es ist schon männerdominiert. So vielleicht auch so ein Wake-up-Call war, als ich 2019 auf der Eurobike war, wo ich übrigens auch Monika kennengelernt habe, war ich auf einer Veranstaltung, wo wirklich nur Männer waren. Und ich hatte auch auf der Eurobike generell das Gefühl, dass so ein wirklicher Männeranteil von 80-90% ist. In der Branche gibt es darüber keine aktuellen Zahlen. Ich rechne aber damit, dass wirklich der Frauenanteil bei 30% liegt. Das ist was, was wir relativ schnell in Erfahrung bringen müssen und wollen mit dem Netzwerk, vielleicht auch in Kooperation eben mit Forschungsinstituten. Und was ich dann aber gemerkt habe, war nicht nur, dass der Anteil so ungleich ist, sondern auch die Repräsentation. Also es ging dann um, in dieser Veranstaltung waren keine Frauen auf dem Panel, es waren kaum Frauen im Publikum, es waren einfach erstens keine Sichtbarkeit da und auch keine Hörbarkeit. Also Frauen wurden auch nicht gehört. Ich habe mich dann auch versucht zu melden, wurde nicht drangenommen und dachte dann auch, okay, wir finden hier überhaupt nicht statt. Und dann hat der Chef von Brompton gesagt, sag mal, wo sind denn eigentlich die ganzen Frauen hier? Und das war dann, so böse es klingt, mächtig, dass das aber ein Mann gefragt hat. Und was ist das Problem? Vielleicht noch ganz kurz ist, wenn es eine homogene Gruppe ist, dann macht die alles für diese Gruppe. Das heißt, wenn eine homogene Gruppe Räder entwickelt, dann sind die vor allem für diese Gruppe gedacht, weil Designer erstmal für sich selber gucken. Wenn das jetzt vor allem halt, sage ich mal, männliche Sportler sind, dann kommen am Ende auch Produkte raus von männlichen Sportlern für männliche Sportler. Wo sind aber die Frauen? Wo sind vielleicht kleinere, größere, dünnere, dickere Menschen in diesem Prozess? Unterschiedlicher Herkunft, vielleicht auch unterschiedlicher Religion, unterschiedlicher Kultur, die vielleicht auch andere Bedürfnisse auf das Thema haben. Und deswegen ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass Frauen eben, wenn wir jetzt vor allem auch über den Sport reden, in den unterschiedlichen Bereichen repräsentiert sind. Also wenn sie eben auch, wenn es nicht die richtigen Produkte dafür gibt, dann nutzen die unterschiedlichen Gruppen diese Produkte nicht. Wenn es jetzt eben auch in den Chefetagen, in den Marketingetagen, in den Personaletagen nur eine homogene Gruppe gibt, dann sind die auch gewillt. Also das ist leider psychologisch bewiesen, dass wir uns lieber mit den Menschen umgeben, die uns ähnlich sind. Deswegen stellt ein Chef namens Hans auch wieder einen Chef ein oder einen Nachfolger ein, der Hans heißt. Und deswegen gibt es halt auch in Chefetagen prozentual mehr Männer mit dem Vornamen Thomas als Frauen. Mhm. Und ich glaube, das ist auch oft in der Fahrradbranche deutlich.
Wird man jetzt bei euch Mitglied? Ist das wie so ein Verein oder in welchen Formen kann man profitieren, aber sich auch einbringen?
Es gibt zwei tolle Möglichkeiten. Die erste ist, wir wollen dafür sorgen, dass zum Beispiel Medienvertreter oder Veranstalter Zugang zu tollen Frauen haben. Dafür gibt es ein Expertinnenportal. Dort haben sich mittlerweile schon knapp 100 Frauen angemeldet, die aus den unterschiedlichen Bereichen sind. Zum Beispiel Monika, ich brauche jemanden, der einen tollen Vortrag über Sport, Empowerment halten kann, der was Tolles geleistet hat. Dann kann ich Monika dort finden. Und so gibt es aber auch noch tolle andere Frauen aus allen möglichen Bereichen. Das heißt, es gibt jetzt offiziell keine Ausrede mehr zu sagen, wir haben keine Frau gefunden, weil man kann da nachgucken. Jeder und alle können da nachgucken. Und deswegen auch nochmal für alle Frauen, die sich zur Verfügung stellen, die eine Expertise haben, tragt euch dort ein, kostet nichts, frei verfügbar. Der zweite Punkt ist, wir haben eine LinkedIn-Gruppe, die wahnsinnig toll ist. Da sind schon über 500 Frauen drin, da werden täglich Jobangebote gepostet. Da kann man eben auch, und ich glaube, das ist der wichtige Punkt. Wir sind jetzt so eine Art Anlaufstelle für erstmal die Leute aus der Branche, aus dem Sektor, aus dem Sport, sich da vielleicht auch zu versammeln. Und wir wollen aber auch neue Frauen und andere Zielgruppen mit in unseren Bereich bringen, weil wir stehen nun mal alle für das Fahrrad, vielleicht für unterschiedliche Fahrräder oder fürs Radfahren. Und ich glaube, dort kann man sich vernetzen, dort findet man vielleicht auch einen Einstieg in die Branche, vielleicht findet man einen Job, vielleicht findet man Radfahrerinnen, mit denen man mal eine Rennradtour macht, wie auch immer.
Verfolgt ihr auch politische Ziele in dem Sinne, zum Beispiel mehr Frauen jetzt konkret auch aufs Fahrrad bringen oder auch das Fahrradfahren an sich zu fördern? Jetzt, ich denke jetzt zum Beispiel an Verkehrsmobilitätskonzepte oder sowas, Stadtentwicklung.
Momentan noch nicht. Also ich persönlich bin super stark in diesem Bereich aktiv und ich glaube, es gibt viele Frauen auch in dem Netzwerk, die in dem Bereich unterwegs sind. Zum Beispiel vielleicht noch ganz kurz, um die Gründungsparteien des Netzwerks zu erwähnen. Das ist ja einerseits Cycling Industries Europe, also ein europäischer Branchenverband, der auch sehr viel in der Europäischen Union versucht, das Fahrradfahren zu fördern. Dann haben wir noch die European Cyclist Federation, die auch ganz stark auf europäischer Ebene das Radfahren fördert. Mobicon ist eine niederländische Beratungsfirma und Veloconcept. Das heißt, wir sind alle mit unseren Firmen ja tagtäglich damit beschäftigt und wollen da natürlich auch das Thema Frauen und Diversität stärker verankern. Was wir uns als einziges politisches, in Anführungszeichen, Ziel gesetzt haben, ist eben, dass es keine All-Male-Panels mehr gibt. Und ich kann mir aber durchaus gut vorstellen, weil wir ja so unterschiedliche Akteure haben, dass man auch super mal ein Forschungsprojekt machen kann, wie fördert man denn Frauen besser im Radsport? Oder wie bringt man denn unterschiedliche Zielgruppen aufs Fahrrad? Weil das haben wir gelernt, wir sind jetzt schon an sich super divers geworden durch den Schneeballeffekt. Und ich glaube, dass das auch ein Paradies ist für alle Forscherinnen, die sich in dem Netzwerk tummeln. Und die werden da bestimmt, werden wir da loslegen und werden auch Datengrundlagen liefern.
Monika, wie ist das bei dir? Du arbeitest bei einem Hersteller von Laufrädern, Hersteller von Speichen, von Mountainbike-Komponenten, Federgabeln, also ein zutiefst technischer Bereich. Ich habe jetzt kürzlich in einem anderen Kontext mit deinem Chef telefoniert und der meinte, ja, Frauenanteil bei uns in der technischen Entwicklung original null. Und das hat er halt so ein bisschen bedauernd auch durchaus gesagt. Aber wie kommt sowas? Also oder wie ist es konkret jetzt bei dir, bei deinem Arbeitgeber? Wird da schon versucht, auch was zu machen?
Oh, auf jeden Fall. Ich kann dir jetzt leider keine konkreten Zahlen geben, aber jetzt, wenn ich mal so über die Menge dann schaue, wir haben auf jeden Fall als Ingenieur, ich glaube, wir haben eine Ingenieurin in einem Team. Das ist für Ingenieur, also im Marketing sind wir fast 50-50 dabei, also es wirklich liegt dann auch am Department. Aber ich glaube jetzt, diese Sachen, das sind das Resultat dadurch, dass vielleicht Frauen nicht, ich will nicht sagen, nicht die Chance hatten, aber vielleicht nicht die Förderung hatten, in diese Branche reinzugehen. Und deswegen bin ich auch so ein riesengroßer Fan von Women in Cycling. Nämlich, das ist vielleicht der Weg auch wirklich, dass man dann auch die Resultate in den Firmen sieht. Mhm.
Es ist ja eine Grundsatzfrage, die auch oft gestellt wird. Quote oder Leistung quasi. Also Freiwilligkeit, dass Hersteller zum Beispiel auch mehr Frauen einstellen oder gesetzlich vorgeschriebene Quote. Wo steht ihr da? Wie ist eure Meinung?
Isabel, möchtest du oder
soll ich anfangen?
Ja, gerne.
Ich kann anfangen. Also das ist vielleicht auch eine ganz gute Frage, weil die kann ich gerne runterdampfen auf den Kern. Die eine Frage ist, möchte man das System verändern oder möchte man die Frauen verändern? Also es ist immer so, fix the system, fix the women. Und das Netzwerk steht eindeutig auch dafür, dass es eine systemische Veränderung braucht. Es ist nicht nur, dass wir die Frauen jetzt empowern und sichtbarer machen und dann passiert das schon von alleine. Ich glaube schon, dass wir auch auf jeden Fall die Männer brauchen und wir brauchen die Firmen, die auch Veränderungswillen dafür an den Tag legen. Das ist mir, glaube ich, ganz wichtig vorneweg zu sagen. Was immer mit der Quote so eine lustige Frage ist, wenn man junge Frauen sagt, sagen alle immer, wir sind gegen die Quote, weil wir wollen ja mit der Leistung vorankommen. Je älter die Frauen werden, desto mehr entdecken sie die gläserne Decke und entdecken eben auch, dass es schwierig ist, in dieses System reinzukommen. Deswegen bin ich über die Jahre auch dazu übergegangen, dass die Quote sinnvoll ist, Sachen zu ändern und dass man auch dafür sagen muss, eine Quotenfrau ist nicht eine Frau, die dann nur wegen der Quote eingestellt wird, sondern die wird auch wegen der fachlichen Kenntnis eingestellt. Und es gab mal vor ein paar Monaten, ich glaube, das war Ende letzten Jahres, auch diese Initiative Wir sind Quotenfrauen, wo sich ganz viele Frauen öffentlich auch dargestellt haben und gesagt haben, wir sind nicht nur wegen unseres Geschlechts in diese Position gekommen, sondern eben auch wegen unserer fachlichen Qualifikation. Und ich glaube, ich will jetzt nicht sagen, dass die Quote der einzige Weg ist, aber wir brauchen auf jeden Fall eine Verpflichtung, um eben Sachen auch zu ändern und eben eine Aufmerksamkeit für das Thema zu finden. Aber jetzt bin ich erstmal gespannt, was Monikas Meinung ist, ob wir da beieinander liegen oder ob wir da auch selber unterschiedliche Meinungen haben, was ja völlig okay ist.
Ja, generell bin ich eher, also es sollte, die Leistung zählt. Also die beste Frau oder der beste Mann sollte eingestellt werden für eine Position. Was ich aber glaube, momentan das Problem ist, dass es einfach momentan keine Frauen gibt, die überhaupt dafür vielleicht in Frage kommen, weil sie nicht die Chance hatten, vielleicht in diesen Ranks, to rise in the ranks. Somit, ich bin da immer hin und her gerissen bezüglich Quote, nämlich es sollte jetzt nicht sein, dass einfach nur die Frau da ist, um die Frauen zu repräsentieren, sondern auch, wie Isabel schon gesagt hat, dass auch fachliche Kompetenz dabei ist. Und ich glaube wieder, das kommt zu Grassroot-Programm. Also wenn man den Frauen die Chance gibt, diese fachliche Kompetenz auszubauen und dass sie dann auch wirklich diese die Position einnehmen können, hey, all go for it. Aber ich glaube, es fängt wirklich von der Basis aus erst an, dass man ja die Chance gibt und dass sich Frauen auch wohlfühlen, in dieser Branche die Karriereleiter hochzugehen.
Da vielleicht ganz, noch ganz, kann ja? ich noch ganz kurz was ergänzen, ja. weil das ist nämlich auch so der Punkt, dass man diese Fahrradbranche oder Fahrradindustrie ist super auf Netzwerke aus. Und deswegen ist es, glaube ich, auch so wichtig, dass wir Frauen uns erstmal untereinander vernetzen und jetzt auch gegenseitig schon so viele Jobangebote auch über unser Netzwerk gespielt werden, weil ich auch ganz oft gespiegelt bekomme aus der Industrie, wir wollen eine Frau einstellen, aber wir finden keine. Und wie man eben vielleicht auch sein Angebot verändern kann aus struktureller Sicht. Also vielleicht bietet man auch mal eine Teilzeitstelle an. Oder wenn ich jetzt gerade an so Vertrieb in der Branche denke, das ist so netzwerkbasiert. Du musst erstmal ein Netzwerk haben, um einen Job zu bekommen. Und ich glaube, deswegen ist es was, Monika, was du auch meintest, so wir müssen uns von unten auch organisieren, aber es muss von oben eben auch dieser Wille sein. Ja. Wir wollen auch mal vielleicht ein bisschen über den Tellerrand gucken, um da eben auch eine andere Bewerberin zu finden. Weil ich finde, und da stehen wir ganz am Anfang, ich glaube, Monika, du hast vielleicht auch viel Erfahrung aus den USA. Dort ist es schon so, dass eine Repräsentation viel diverser gewährleistet sein muss, um eben auch diese unterschiedlichen Gruppen darzustellen.
Das war ein Aspekt, den ich tatsächlich fragen wollte. Ein ganz kurzer Hinweis zwischendurch noch für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die sich vielleicht wundern, dass sich bei Monika ziemlich viele englische Wörter immer da reinmischen. Ja, sorry. Das liegt einfach daran, sie hat lange Jahre in den USA gewohnt und das ist einfach, glaube ich, ganz tief in ihr drin, dass man das Hinweis. Wie ist denn euer Eindruck, du hast es gerade schon angesprochen, Isabel, besteht denn die Offenheit auch bei den Arbeitgebern tatsächlich auf Frauen einzustellen? Also ist eher das Problem, es gibt zu wenige oder ist es so männlich dominiert, dass da auch gar nicht der Wunsch und Wille da ist? Oder kann man das vielleicht auch gar nicht sagen?
Zwei Beispiele dafür. Also ich glaube, der Wille ist auf jeden Fall da. Das Problem ist aber, ich war neulich auch auf einem Panel, da gab es mal wieder mehr Männer mit dem Vornamen Frank als Frauen und da wurde halt auch gesagt, wir wollen was machen. Aber was? So, sagt uns, was wir machen können, war der erste Punkt. Und der zweite Punkt war eigentlich, aber vielleicht müssen wir ja gar nichts machen, weil wir sind ja total geil als Branche und es kommen ja auch immer nur die, die sowieso gern Fahrrad fahren und die irgendwie super sportlich vielleicht auch sind und das ist auch alles cool und diese Leute wollen wir auch haben. Aber ich glaube, wir müssen da halt auch gucken, wenn wir jetzt vielleicht auch neue Zielgruppen erreichen wollen, die bis jetzt noch nicht sich für das Produkt Fahrrad oder Radfahren interessieren, glaube ich, macht es uns das leichter, wenn wir diese Leute auch mit einstellen. Und ich glaube, da herrscht ein riesiger Gap, so wie man an die Leute überhaupt erst rankommt. Und ich habe auch noch nicht die Lösung, wie man das macht. Und ich glaube, Netzwerkarbeit und Anlaufstelle ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, ich bekomme ganz viele Anfragen von Unternehmen, die sagen, wir brauchen eine Frau. Wir brauchen eine Frau im Design, wir brauchen eine Frau in der Technik, wir brauchen eine Frau in der Produktentwicklung. Kennst du jemanden? Und ich kann meistens sagen, sorry, ich kenne niemanden. Aber warum kommen diese Leute auf mich zu? Nicht aus Goodwill, sondern weil von deren Auftraggeber rum wieder gesagt wird, wir wollen auch, dass wir wollen sicherstellen, dass das Produkt, was wir gerade mit super viel Geld entwickeln, auch für alle ein Produkt ist, was sich verkauft. Und wenn ihr mir jetzt eine homogene Designergruppe repräsentiert, spricht es Frauen an, spricht es irgendwie vielleicht auch dickere, dünnere, kleinere, größere Menschen an, wo können wir dieses Produkt überall verkaufen? Und deswegen ist mein Plädoyer nochmal ganz klar in die Unterschiedlichkeit, weil ich glaube auch, wenn vielleicht nur ein reines Frauenteam alle aus dem gleichen Land mit dem gleichen akademischen Grad sitzen, ist es auch kein diverses Team.
Mhm. Isabel, interessanterweise habe ich genau die andere Seite da, nämlich ich werde sehr oft von Frauen angesprochen, die in die Fahrradbranche gehen möchten und fragen mich, wie komme ich rein, weil sie halt jemanden sehen, ich bin halt jetzt in der Fahrradbranche drin und zufällig haben wir momentan ziemlich viele Positionen offen und fragen halt, okay, wie kriegen wir das hin? So mit Isabel, ich glaube, wir sollten uns da vielleicht mal ein bisschen austauschen, also vielleicht können wir da jetzt Netzwerken schon ein Match machen, genau. Ja. Und ich glaube, darum geht es wieder, dieses Women in Cycling Network, nämlich genau darum geht es, dass man wirklich, und ich bin ja auch in der LinkedIn-Gruppe. Das ist sehr, sehr aktiv schon geworden und man sieht plötzlich Stellenausschreibungen, die man vielleicht sonst vorher nicht sehen würde. Und einfach wirklich Informationsaustausch. Schon deswegen, das ist schon sehr wichtig. Und dann, ja, dieses Netzwerk und vielleicht connecten, dass man wirklich die richtigen Leute und Frauen zu den Unternehmen bringt.
Ja, voll gerne, weil ich glaube... Sorry, ich glaube, wir müssen auch halt gucken, wie wir aus anderen Bereichen die Frauen reinkriegen. Weil es ist ja keiner, oder die wenigsten Leute gehen zur Schule und sagen, ich möchte später in der Fahrradbranche arbeiten. Sondern wir haben ja alle mal vielleicht was anderes vorher gemacht. Und ich glaube, da auch diese Optionen aufzuzeigen, was man denn hier überhaupt alles auch machen kann, ist auch total wichtig.
Sind in dem Netzwerk denn Männer auch erlaubt? Also jetzt zum Beispiel Human Resources, irgendwelche Personalchefs oder sowas, die durchaus Interesse hätten? Oder ist das Women Only?
Darf ich da ganz kurz einsteigen?
Jetzt fange ich auch schon an mit dem Englisch, das ist ja furchtbar.
Sorry, Moritz. Isabel Mensch hat es vorher schon erwähnt, als wir dieses erste Event hatten, hatten wir so Breakout Gruppen und da war ein Mann drin. Und ich habe zufällig habe ich ihn bei mir auf dem Screen als erstes gesehen, habe gesagt, hey, kannst du dich vorstellen, was machst du hier? Quasi. Und er meinte, ich kann auch wieder rausgehen. Aber was er erzählt hat, ist eigentlich, dass er wirklich mehr verstehen möchte, wie Frauen ticken quasi. Und dass sie dann auch, ich glaube, ich weiß nicht, ob er in Bike Store oder so gearbeitet hat oder bestimmte Kleidung. Er möchte einfach besser verstehen, wo Frauen herkommen und wie er ihnen helfen können und dass er wirklich so ein besserer Match ist, zum Beispiel von Produktion oder von Produkten zu den Frauen. Und Isabel, ich will jetzt nicht sozusagen für die Gruppe sprechen, aber ich glaube, wenn es Männer in diesem Netzwerk gibt, all for it, also ich finde das super, nämlich das heißt dann auch, das ist ja ein gemeinsames Projekt in der Hinsicht. Das ist ja nicht nur hier wir Frauen gegen die Männer, sondern hey, wie können wir das zusammen anfassen, damit wir dieses Problem lösen können?
Ja, und das glaube ich ist total wichtig, das auch zu sagen, dass es nur gemeinsam wiederum geht. Auf dem Expertinnenportal, da haben wir aber nur Frauen. Als kurze Ergänzung.
Ja. jetzt geht es natürlich nicht nur, wir haben jetzt sehr viel über die Radsportbranche und jemand, der wirklich auch beruflich da einsteigen will, das trifft ja jetzt natürlich auch nicht auf alle zu. Was könnt ihr mal ein Beispiel geben für Projekte oder für Initiativen, die sich auch in diesem Women in Cycling engagieren oder zumindest in dem Netzwerk drin sind, die sich dafür einsetzen, Frauen, also einfach mehr Frauen auch aufs Fahrrad zu bekommen? Sei es jetzt sportlich aktiv oder halt einfach nur, um von A nach B zu kommen?
Willst du anfangen?
Ja, wir sind, ich glaube, das ist ja wirklich auch momentan erst the beginning, der Anfang. Und zum Beispiel in der Schweiz gibt es eine Initiative, die heißt Fast and Female. Das sind so Gruppenleiterinnen in verschiedenen Kantonen, die dann wirklich monatlich oder jetzt je nachdem, wie Corona jetzt läuft, aber Gruppenfahrten anbieten und wirklich from the beginning bis zu den Leuten, die einfach nur eine Ausfahrt machen wollen. Und witzigerweise werde ich mit Isabel dann noch darüber reden, aber darum geht's dann. Also solche Gruppen, die es schon vielleicht existieren, miteinander verbinden mit der Women in Cycling Initiative.
Das wäre auch genau, was ich gesagt hätte. Also momentan stehen wir ja, wie gesagt, total am Anfang. Aber das meinte ich mit dieser NGO-Welt oder jetzt verwende ich auch einen englischen Begriff, Grassroots. Also wie man halt diese Bewegungen von unten. Und da gibt es ja unglaublich viele Gruppen. Vielleicht gerade auch in der UK, aber auch hier in Deutschland. Und wir hatten zum Beispiel bei unserem Launch-Event auch eine dabei. Das ist immer wieder ein tolles Beispiel, was ich so gerne erwähne. Das ist der Fancy Woman Bike Ride. Der kommt ursprünglich aus der Türkei und wurde unter anderem von Pinar Pinsuti mitgegründet. Und da geht es eben darum, vor allem türkische Frauen anzusprechen, Fahrrad zu fahren und sich zu empowern. Und man muss sich das vorstellen, in der Türkei ist es einfach schon ein Signal, wenn drei Frauen zusammen eine Ausfahrt machen. Da erregst du schon öffentliche Aufmerksamkeit. Genauso wie es halt auch, wenn man im arabischen Raum weitergeht, gibt es zum Beispiel auch so einen tollen Film, den ich unbedingt empfehlen werde. Da geht es um ein kleines Mädchen, was unbedingt Fahrrad fahren will, was in dem Land aber nicht erlaubt ist für Mädchen. Also es gibt weltweit momentan noch Länder, in denen es für Frauen nicht erlaubt ist, Fahrrad zu fahren. Unter anderem in Saudi-Arabien. Und da aber dann solche kleinen Initiativen auch zu sehen. Also über Women in Cycling bin ich auch mit einer Frau in Kontakt gekommen, die aus Teheran kommt und im Iran eben Ausfahrten organisiert. Und da passiert weltweit unglaublich viel. Um vielleicht den Fokus nochmal zurück nach Deutschland zu bringen und auch zu den unterschiedlichen Akteuren. Und Dafür gibt es schon super viele kleine Initiativen überall. Und ich glaube, Women in Cycling hat eher diese Verbindungsfunktion. Ich glaube, wir können gerne auch irgendwann mal anfangen, hier einen Ride in Berlin zu machen. Also ich sitze in Berlin. Wenn Monika mal dabei ist, ich kann mich dann, ich weiß noch nicht, ob ich mich in deinen Windschatten hängen kann, aber du kannst ja vielleicht auch mal langsam fahren. Dann machen wir gerne mal eine Ausfahrt. Aber sowas kann ich mir total gut langfristig vorstellen, dass es dann halt immer mal so Ausfahrten in verschiedenen Orten gibt und man zusammen auch wirklich Fahrrad fährt, weil das ist die Liebe, die uns verbindet. Momentan glaube ich, dass super viel überall passiert und wir das erstmal bündeln und sichtbar machen wollen.
Stichwort Bezahlung ist ja auch, gehen wir dann doch nochmal zurück zur Branche. Bezahlung ist ja auch ein Thema. Ein Beispiel kommt jetzt aus dem Wettkampfsport ganz aktuell. Kürzlich gab es Kritik an dem belgischen Eintagesklassiker Omloop Het Nieuwsblad. Da wurde bekannt, dass die Siegerin Anna van der Breggen für ihren Sieg 930 Euro Preisgeld bekommen hat, während der Sieger des Männerrennens Davide Ballerini 16.000 Euro bekommen hat. Da gab es einen gewissen Aufschrei. Der Fairness halber möchte ich jetzt nicht unter den Tisch fallen lassen, dass das Männerrennen zur World Tour gehört und das Frauenrennen gehört nur im Anführungszeichen zur Pro Tour. Also es ist anders einkategorisiert und deswegen sind unterschiedliche Preisgelder auch vom Weltverband quasi schon vorgeschrieben. Und der Veranstalter hat Live-Bilder des Frauenrennens gezeigt, was natürlich Kosten verursacht und so gesehen, er wäre nicht dazu verpflichtet. Also das ist erst ab World Tour, dass die immer live gesendet werden müssen, egal ob Männer oder Frauen. Und der Veranstalter hat halt das Geld investiert, um auch von dem Frauenrennen auf Pro-Tour-Ebene Live-Bilder zu zeigen. Deswegen war der Veranstalter dann so ein bisschen angepisst, sage ich auch mal ganz offen, dass er halt so kritisiert wurde, dass die Preisgelder so unterschiedlich sind. Aber trotzdem, dieser Unterschied, bei allem Respekt ist dieser Unterschied oder bei allen nachvollziehbaren Gründen vielleicht, ist der Unterschied zwischen 930 und 16.000 ist natürlich riesig. Ist das auch ein Thema bei der neuen Initiative, sich für gleiche Bezahlung einzusetzen? Egal, ob das jetzt Preisgelder sind in Wettkampfsport oder in Bezahlung, wenn man in der Branche arbeitet?
Absolut. Dieses Beispiel ging zum Beispiel auch, ich hätte es auch aufgebracht, wenn du es nicht angesprochen hättest, weil es natürlich bei uns durch die LinkedIn-Gruppe ging. Mhm. Und weil natürlich da auch ein kleiner Aufschrei auch war und auch die Frage so, wie kann man Sachen verändern? Wie kann man da Aufmerksamkeit für schaffen? Da habe ich jetzt auch noch keine Lösung parat, aber ich kann versprechen, dass das Thema auf jeden Fall aufgekommen ist und dass es dazu was geben wird. Vielleicht gibt es auch mal ein digitales Format dazu. Vielleicht überlegt man sich mal in einem gemeinsamen Workshop, was man da machen könnte. Ich finde, und es ist auch gut, dass du es differenziert dargestellt hast, natürlich gibt es andere Gründe und ich würde da gerne auch nochmal Monikas Meinung zu hören, was aber trotzdem angleichbar wäre, weil momentan ist es einfach ein zu großer Gap und ich glaube, man hätte auch ein anderes Zeichen da vielleicht auch setzen können, auch trotz allen Rahmenbedingungen. Und gleichzeitig ist aber so eine mediale Aufmerksamkeit auch oft gut für Sachen, um Themen nach vorne zu bringen.
Ja, Isabel, ich glaube, du sagst Zeichen setzen. Ich glaube, darum geht es dann. Nämlich, es gibt bestimmt so viele Hintergründe, warum bestimmte Sachen passieren, die wir vielleicht so generell nicht wissen. Wie du gesagt hast, Moritz, es gibt zum Beispiel UCI versus nicht UCI. Es wurde live gesendet, nicht live gesendet. Dass man das irgendwie, ist schwierig vielleicht manchmal das auf die Waage zu tun. So, okay, wie viel sollte denn jetzt das Frauenrennen, die Siegerin verdienen? Ich würde sagen, schwierig zu sagen, aber ich glaube, wenn der Organisator wirklich zeigt, so hey, wir sind interessiert am Frauenrennen und das machen wir dafür, dann hey, more power to them.
Ja, also gerade der Veranstalter hat jetzt gesagt, sie sind in so einem Konzept, das nennt sich Close the Gap, was halt, ich glaube, bis 2024 oder sowas auch wirklich diese Schere, die da klafft, zwischen den Preisgeldern auch schließen will. Also es ist halt ein bisschen schade, dass die jetzt den ganz großen Shitstorm abgekriegt haben. Aber es stimmt natürlich, die Diskrepanz ist schon beachtlich. Ist es weniger für die Preisgelder, aber jetzt für Bezahlung in der Branche, für Frauen, die in der Branche arbeiten, ist das auch eine Sache, wo ihr euch vom Gesetzgeber, also einfach klarere Regeln oder überhaupt Regelungen erhofft oder erwartet auch, dass die Politik sagt, okay, es wird halt gleiche Arbeit, wird gleich bezahlt?
Vielleicht noch ein Satz zurück zu den Preisgeldern, weil ich nämlich noch mal gerade geguckt habe. Es gibt mittlerweile auch eine Crowdfunding-Kampagne, die eben versucht, auch die Preisgelder nach oben zu treiben für Frauen. Und da werden gerade eben für die Top 5 Women der upcoming Strade Bianche wird da eben gefundet. Und das finde ich zum Beispiel auch noch mal ganz cool zu erwähnen, dass die Frauen sich da schon selber untereinander auch organisieren und eben nach Geld fragen. Was die Branche angeht, gibt es dazu ja leider auch gar keine Zahlen. Und es ist ja generell auch so, was ich zum Beispiel total schwierig finde. Ich habe gestern erst wieder mit einer Freundin gesprochen, die gerade einen Job in der Fahrradbranche angefangen hat. Sie hat das Gehalt gesagt im Vorstellungsgespräch und hat gesagt, es hat keiner gezuckt. Schlechtes Zeichen, oder? Also die haben sofort eingewilligt, als sie das Gehalt gesagt hat, obwohl sie schon für sich gesagt hat, okay, es war für sich eine Überwindung, das zu sagen. Und sie hatte das Gefühl, okay, es gab keine Verhandlung, also war es wahrscheinlich zu niedrig angesetzt. Und das ist halt immer, finde ich, ein Riesenproblem, was die Transparenz angeht, wenn es an einem selber liegt, das zu fordern. Und was ich dann da total schwierig finde, ist, dass man vielleicht Kolleginnen und Kollegen auf der gleichen Position hat, die ein unterschiedliches Gehalt bekommen. Und da finde ich einfach wichtig, dass es da um Transparenz geht und dass es eben nicht darum geht, sich zu überschätzen. Ich war einmal in meinem Leben, ich glaube für 4 Wochen, ich war einmal ganz kurz beim Arbeitsamt, weil ich für 4 Wochen zwischen 2 Jobs meine Übergangszeit hatte. Und dort sollte ich mich selber evaluieren. Und habe halt dann gesagt, naja, das kann ich gut und das kann ich vielleicht sehr gut. Und dann hat der Mann im Arbeitsamt zu mir gesagt, wären Sie ein Mann, hätten Sie überall eine 1 eingetragen mit wesentlich weniger Qualifikationen, die Sie haben. Und das war für mich auch nochmal so ein Wake-up, so im Sinne von, ich will jetzt keine Generalisierung aussprechen, aber ich persönlich bin auf jeden Fall selbstkritischer mit mir selber. Und ich glaube, dass es vielen Frauen ähnlich geht und dass man dem zum Beispiel entgegenwirken kann, indem man einfach transparent macht, auf dem Job gibt es das und eben nicht versucht im gleichen Team, weil früher oder später wird es wirklich zu Ungereimtheiten auch kommen.
Ist das eine Aufgabe vielleicht für auch Women in Cycling, für die Initiative, solche Zahlen und Daten mal zu erheben, um zeigen zu können,
kann ich mir gut vorstellen.
Hier, zack, da liegen die Unterschiede?
Kann ich mir sehr gut vorstellen. Also zum Glück haben wir ja ein paar Forscherinnen mit an Bord, die das dann auch umsetzen können.
Ja. Ich habe jetzt tatsächlich bei der Recherche für einen Artikel auch schon Gespräche geführt mit weiblichen Produktmanagerinnen, die mir gesagt haben, ja, dieses ganze Thema mit den, ich sage jetzt natürlich nicht welche Firmen, aber die gesagt haben, das ganze Thema mit den besonderen weiblichen Produkten, das ist auch vor allen Dingen Marketingthema aus zum Beispiel ergonomischer Sicht oder sowas, braucht es keine Rennräder für Frauen, es braucht keine Geometrien, keine expliziten Geometrien für Frauen. Es braucht vielleicht kleinere Rennräder, weil die Frauen von der Körpergröße halt einfach statistisch gesehen häufiger etwas kleiner sind, aber es braucht jetzt keine anderen Winkel oder sowas und es braucht auch nicht zwingend andere Schuhe oder Helme. Wie seht ihr das jetzt, die ja auch beide im Radsport verwurzelt seid?
Interessanterweise, als wir dieses erste Event hatten bei Women in Cycling, kam dieses Thema sogar auf. Und dann hat eine Präsenterin auch gesagt, dass sie, als sie angefangen hat im Radsport, gab es nichts für Frauen. Und das ist quasi auch ein bisschen discouraging in der Hinsicht. Also, warum sollte man in Sport gehen, wenn nichts angeboten wird, speziell für Frauen? Ob es dann wirklich mehr Wert, also Nutzen hat für die Frauen, ist jetzt dahingestellt. Aber ich glaube, es geht auch darum, so, okay, mit diesem Produkt möchten wir Frauen ansprechen und nicht nur Männer. Vielleicht hilft das dann auch, wenn eine Frau in den Radsport kommt und sieht, ah, das ist etwas, was wirklich für mich gemacht worden ist. Jetzt mal, ob das die Wissenschaft jetzt stimmt oder nicht, ich glaube, dann fühlt sich einfach auch die Frau mehr angesprochen, in den Sport reinzugehen.
Genau, ich selber bin, muss ich offen und ehrlich sagen, keine Rennradfahrerin.
Ja, ja, aber also Radfahren tust du ja
genau,
schon.
Genau, Radfahren tue ich überall und immer. Was ich ganz, also und nochmal dazu, ich bin 1,80 Meter groß und Monika, ich glaube, du bist ähnlich groß. Das heißt, wir sind auch die, für die zum Beispiel auch diese Standardräder gut gemacht sind, weil die werden an einem 1,80 Meter großen Mann gemacht. Das heißt, wir passen ziemlich gut in diesen Standard rein, den es gibt. Das heißt, ich kann mich wirklich bei Weitem nicht beschweren. Und ich glaube, Und ich kenne mich technisch auch zu wenig aus und würde aber mal so eine Theorie in den Raum stellen, so wie wird, weil momentan wird ein Fahrrad an diesem Standard gemacht und auf die anderen Größen ja angepasst. Wie sieht das aus, wenn man mal für eine 1,60 große Person sowas macht? Das kann dann Mann oder Frau sein und aus dem Alltagsfahrradbereich kenne ich ja auch diese Diskussion, hat man jetzt einen Oberrohr oder eben keins? Und aus meiner Zeit im Fahrradladen weiß ich, dass es immer mehr Männer auch gibt, die nicht einen Oberrohr fahren wollen. Ich dagegen fahre total gerne mit einem Oberrohr. Und da gibt es einfach unterschiedliche Ansichten für. Und ich glaube, wichtig ist einfach, unterschiedliche Produkte im Angebot zu haben und eben nicht, wie es halt lange war, wir machen jetzt mal was in Pink oder wir machen mal Blumen irgendwo drauf und dann finden das Frauen schon toll. Ich glaube, davon sollte man wegkommen, von diesem Pink It or Shrink It and Shrink It. Und lieber eben auch gucken, was die Frauen dafür brauchen. Also zum Beispiel noch mal ganz kurz zu diesem Fancy Woman Bike Ride. Ihr solltet diese Räder sehen. Ich habe noch nie solche Räder gesehen, die dann bei dieser Demo mitfahren. Die sind mit Blumen geschmückt und sonst irgendwie. Und das ist aber das, was diese Frauen anspricht. So wirklich mit Blumen um die Räder rumgebunden. Und dafür gibt es ehrlich gesagt noch kein Angebot, habe ich den Eindruck.
Gehen wir mal zum Rennrad konkret. Und Monika, du bist 2018 die Vuelta gefahren, die komplette Strecke. Wie viele Kilometer waren das? 3.500 oder so? Das
ja, ich glaub,
irgendwie so in die Richtung, gell?
Ein bisschen mehr über 3.000, genau.
Ja. Morgens bist du gefahren auf der Originalstrecke. Nachmittags sind die Männer gefahren. Du hattest kein ganzes Feld, kein Peloton, wo du im Windschatten mitfahren konntest.
Ja.
Kannst du da, also wie bist du auf die Idee gekommen, das zu machen?
Ja, ich hatte, muss ich ein bisschen zurückgreifen, mit 30 so eine Midlife-Crisis, wo ich mir gedacht habe, ich müsste jetzt mein Leben komplett ändern und wirklich meine Leidenschaft zum Beruf machen. Und ich bin von Australien nach Spanien gezogen und hatte keinen Plan, was ich machen wollte, außer dass ich irgendwie es schaffen möchte, mit wirklich Radfahren zu meinem Leben sozusagen zu machen. Und während ich meine eigenen Fragen mir beantwortet habe, habe ich aber festgestellt, dann immer jedes Mal, wenn ich meine Geschichte sozusagen erzählt habe, dass andere Menschen eigentlich vielleicht nicht um die ganze Welt ziehen wollen und vielleicht nicht komplett ihr Leben aufgeben wollen, aber vielleicht eher etwas machen möchten, was für die unmöglich erscheint und vielleicht in die Richtung gehen wollen, was sie machen wollen. Und ich habe sozusagen ein Projekt gesucht, was quasi unmöglich erscheint, aber was genau wohl andere Leute zu inspirieren, um ihre eigene Herausforderung sich anzunehmen und speziell Frauen. Und daher kam dann die Walter Ride. Als ich angefangen habe, es hat ein Jahr lang Präparation, also Vorbereitung gebraucht und anderen erzählt habe, dass ich das mache, 80% der Leute, zudem auch männliche Profi-Radsportler, haben mir gesagt, dass ich es nicht schaffen würde. Und dass ich doch vielleicht lieber die Deutschland-Tour oder so machen sollte, anstatt 3 Wochen die Walter. Ja. Und dann haben wir geredet,
ja, Moritz. Krass. Ja, ja, wir hatten uns da ja auch lustigerweise auch bei der Eurobike getroffen und uns darüber ausgetauscht. Und ich fand das sehr beeindruckend, was du da gemacht hast. Und also ja, unglaublich, glaube ich. Ich würde es aus dem Stand war es bei dir natürlich auch nicht. Du hast natürlich auch dafür trainiert, aber ich weiß nicht, ob es ich schaffen würde. Von daher, ich fand es wirklich sehr, 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 sehr gut. Kannst du mal noch ein bisschen so, wie war das? Du bist du morgens dann, wie viel Uhr hast du auf dem Fahrrad gesessen und wie war das dann?
Ja, also das Ziel war wirklich genau die gleiche Etappe wie die Männer zu fahren an dem gleichen Tag. Die Männer sind normalerweise um 1 Uhr nachmittags, also 13 Uhr losgefahren und ich bin zwischen 4 und 6 Uhr morgens losgefahren. Vor allem, weil das spezielle Rennen hatte ja in Malaga angefangen, also im Süden von Spanien, wo dann wirklich Temperaturen von 47 Grad manchmal zu sehen waren. Und somit war es sehr gut, sehr früh loszufahren. Ich habe zwischen 5 bis 9 Stunden gebraucht für die jeweiligen Etappen. Zum Teil wusste ich noch nicht mal, ob ich die richtige Etappe fahre oder die Strecke fahre, weil die Leute noch nicht die Strecken abgepostet haben. Und am Anfang war ich habe das ja sozusagen alleine aufgestellt und mehr Frauen wussten plötzlich durch Medienaufmerksamkeit und plötzlich kamen wirklich Frauengruppen von 200 Kilometer entfernt weg, sind da mitten in der Nacht losgefahren, um mit mir eine Strecke, also eine Etappe mitzufahren. Und am Ende in Madrid dann bin ich zum Startpunkt gefahren und da waren 40 oder 50 Frauen dort, die auf mich gewartet haben. Dann sind die letzte Etappe mit mir gefahren. Und das war
sehr cool,
der absolute Hammer. Also wirklich auch zu sehen, dass vielleicht so ein kleines Projekt wirklich auch andere Leute inspirieren kann. auf die Straße, also Rad zu fahren und vielleicht ihre eigenen Herausforderungen sich anzunehmen. Mhm.
Was gibt es einen Moment, der so der schönste war?
Oder? Also ich muss sagen, jeden Tag gab es sehr, sehr schöne Momente. Man hat wirklich in so einer kleinen Bubble, in so einer Blase gelebt. Ich habe wirklich mit am Ende des Tages wirklich mit 4 Leuten tagtäglich zu tun gehabt. Ich habe keine Ahnung mehr, was in der Welt ist. Und da ist man nur noch darauf fokussiert, jede Etappe hinzubekommen. Es gab, klar, wenn ich morgens um 5 Uhr plötzlich 10 Frauen sehe auf dem Startpunkt, das ist natürlich ein Riesenmoment. Aber auch dann zum Beispiel, als eine Etappe war, das war Etappe 9, da bin ich wahrscheinlich schon 1000 Kilometer oder so gefahren und hatte einen ziemlichen Schlafdefizit. Und ich musste um 3 Uhr oder 3.30 Uhr oder 4 Uhr morgens aufstehen, habe 4 Stunden geschlafen und ich hatte die längste Etappe vor mir, 209 Kilometer und ich weiß nicht, über 3800 Höhenmeter oder so. Mhm. Das war dann die längste, hat 9 Stunden gedauert. Und als ich angefangen habe, also wirklich das Letzte, was ich machen wollte, ist 9 Stunden auf dem Fahrrad zu sitzen. Und dann als ich, man zählt ja diese Kilometer runter auf 10, 9, 8 sehen konnte und dann die Ziellinie gesehen habe bei dieser Etappe. Also das war dann schon sehr ein emotionaler Moment, muss ich sagen.
Mhm. Ja. Gab es einen Moment, wo du körperlich oder auch mental und komplett am Ende warst? Also einen Moment, wo du dachtest, okay, ich krieg's vielleicht tatsächlich nicht durch?
Also es gab viele Momente, wo ich dachte, okay, sehr viele Hindernisse werden mir
jetzt,
da
entdeckt. Jetzt tut's weh.
Das war gleich am ersten Tag. Es war ja ein Prolog, 8 Kilometer ist mein Raider-Railer, also das Fahrrad ist kaputt gegangen nach der ersten Etappe. Und ich musste, Shimano war zu dem Zeitpunkt, die haben mir geholfen mit auch Support. Und die haben mir ein neutrales Rad, sozusagen Neutral Bike, gegeben. Mhm. Und das bin ich für die nächsten 9 Tage gefahren. Und für jeder, der ein bisschen Rad fährt, weiß, dass wenn man ein neues Fahrrad hat, die Position kann sich um 1 Millimeter, 2 Millimeter ändern und man könnte schon Verletzungen bekommen. Und dann noch 1000 Kilometer damit zu fahren in 7 Tagen oder so. Also das war schon eine Riesenherausforderung. Dann der Tag, wo ich gerade erwähnt habe mit den 209 Kilometer. Da, als ich angefangen habe, habe ich auch gedacht, das ist ein Make-or-Break-Day. Also entweder kriege ich es hin und dann kriege ich die ganze Welt dahin oder das wird mich heute fertig machen. Und dann in der dritten Woche bin ich krank geworden, einmal, also so krank, dass ich wirklich die halbe Apotheke eingekauft habe, nur zu hoffen, dass am nächsten Tag ich halbwegs aufwache und wieder Radfahren kann. Das waren so die krassesten Momente, wo, mit den Hindernissen, aber dass ich jemals gesagt habe, oh, jetzt habe ich keinen Bock mehr oder jetzt kann ich nicht mehr, gab es eigentlich nie. Nämlich zu jedem Zeitpunkt gab es immer auch Leute, selbst wenn ich an mir selber in der Hinsicht gezweifelt habe, diesen Support, was ich erwähnt habe, von anderen Frauen oder von anderen Leuten, die dabei waren. Also es war eine Hammer-Experience.
Wie war das, war das offiziell mit dem Veranstalter auch abgesprochen und wussten die von ihrem Glück, dass du da fährst oder bist du da jeden Tag irgendwie einfach aufgetaucht? Wegen Straßensperrungen dann hinterher?
Genau, also ich habe einen Ausweis bekommen oder wie nennt man das, eine Lizenzierung, dass ich über die Ziellinie fahren darf, die sonst aber abgesperrt worden ist. Ansonsten, sagen wir es so, sie haben mir klare Guidelines gegeben, wann ich im Ziel zu sein habe in der Sicht, damit ich auch nicht das professionelle Rennen also durcheinander bringe.
Klar.
Und so haben wir uns abgestimmt. Da muss ich noch eine kleine Geschichte erzählen, nämlich die spanische Polizei hat ja immer den letzten Kilometer abgesperrt. Und als ich da das erste Mal angetanzt bin, habe ich halt diesen Ausweis gezeigt und in dem gesagt, wer bist du denn sozusagen, ja? Tag 10 haben sie schon gesagt, hey Moni, aber heute bist du ein bisschen spät dran. Also die ganze Polizei ist halt mitgereist und wir kannten uns alle und es war so cool. Also es war richtig eine Familie plötzlich, die wirklich von einer Etappe zur nächsten mitgekommen ist. Also das war wirklich eine absolute super Erfahrung.
Und eine Quintessenz des Ganzen ist auch der Wunsch und Wille, mit solchen Aktionen auch zu zeigen, traut euch, egal ob Männlein oder Weiblein, es gibt nichts, was man nicht schaffen kann, wenn ich es richtig verstehe.
Auf jeden Fall, ja. Meine Mission war ja wirklich Menschen, besonders Frauen, zu inspirieren, Herausforderungen sich anzunehmen, wo sie meinen, dass sie es vielleicht nicht schaffen, dass sie es trotzdem schaffen können. Und momentan, ich bin jetzt auch neben meinem Job als Marketingmanager auch immer noch Speaker und Redner und versuche damit auch nicht nur die Radfahr-Audience, aber generell andere Frauen zu erreichen, um sicher größeren Herausforderungen zu setzen. Nämlich ist alles möglich, wenn man bestimmte Herausforderungen sich setzt, zum Beispiel ein super Support-Team zu haben.
Hast du noch weitere Events in der Art geplant? Also wirst du noch mal sowas machen oder war das ein einmal im Leben? Also ich meine, es drängt sich ja auf, dann auch die Tour de France zum Beispiel mal zu fahren.
Ja, das wurde ich öfters gefragt. Die Sache ist, ich glaube, organisatorisch ist es schon gar nicht möglich, dass man das am gleichen Tag fahren könnte wie die Vuelta. Und generell nicht, ich will jetzt nicht sagen, das ist dann immer, das ist das Gleiche, aber ich würde dann lieber auf einen anderen Fokus gehen, was anderes machen, was nicht mehr ähnelt der Vuelta. Nämlich, man würde es dann immer wieder vergleichen mit der ersten Erfahrung und ich möchte keine Vergleiche machen. Es wird auf jeden Fall wieder was geben, solange sich auch die Stimmung wieder verbessert hier und dass man Sachen machen kann, wieder reisen kann. Aber sagen wir so, der Kreativität, daran hapert es momentan nicht.
Kannst du da schon konkreter werden? Also irgendwie einen Ausblick, was dir da vorschwebt? Oder ist das top secret?
Ist eher so momentan, ich versuche mich da eher momentan auch zurückzuhalten. Nämlich, wenn man die ganze Zeit aufgeregt ist und sich Pläne setzt und dann funktionieren sie nicht, dann lasse ich das erstmal lieber ruhen. Aber eine Sache, was ich ja schon immer mal, schon auch nach der Vuelta gesagt habe, ist zum Beispiel alle Berge von Andorra, von dem kleinen Land Andorra zu fahren. Das würde nochmal mich reizen. Aber generell, ich bin in der Schweiz, die mit den Alpen, also da kann man einiges machen, wie Alpenüberquerung und so. Vor allem dann auch im Bereich Gravel.
Ja, tolle Geschichte. Halt uns auf dem Laufenden, wenn irgendwie was Neues ansteht. Und dann berichten wir dann natürlich auch gerne drüber. Aber ich glaube auch mit diesem durchaus auch anspruchsvollen, mit dieser anspruchsvollen Herangehensweise von dir und der Leistungsbereitschaft oder auch Kreativität, das passt ja doch sehr gut zu diesem Women in Cycling. Von daher bist du da jetzt Botschafterin. Was genau machst du da? Wie bringst du dich da ein?
Ja, ich hatte die Möglichkeit, bei einem ersten Event auch eine kleine Rede zu halten, also mit Inspiration. Ich glaube, das war eher so Get to Know Each Other, ein Event, wirklich auch, dass man mal Gesichter zeigt. Und ich bin jetzt auch im regen Austausch mit Isabel, in welche Richtung es gehen könnte. Wie sie meinte, es ist ja wirklich jetzt echt am Anfang und man hört jetzt auch zu, was die Frauen wollen und dass wir uns dann auch austauschen, in welche Richtung ich da zum Beispiel auch weiter mitwirken kann. Aber ich sehe mich da auch mehr auch als Mentor und weiter mit Reden halten für zyklische Events und ja, Isabel, hast du da noch weitere Vorstellungen?
Nee, aber einfach, dass du halt davon erzählst und wie du das machst und dass du dein Netzwerk nutzt. Und das ist halt einfach das, was du gerade schon auf ideale Weise praktizierst als schöne Botschafterin für uns.
Wenn wir jetzt in, ich sag mal, 2-3 Jahren oder so, wir treffen uns erneut bei der Eurobike als Beispiel. Wenn wir uns da in 2-3 Jahren nochmal unterhalten über Women in Cycling, wie hat sich diese Initiative bis dahin im Idealfall entwickelt? Wo steht ihr dann?
Also im Idealfall ist erstmal so die ganze Präsenz auf der Eurobike eine andere. Es sind viel mehr Frauen vor Ort. Es gibt vielleicht noch aus Spaß so eine Frauen-Netzwerk-Veranstaltung, aber eigentlich sind die Frauen überall, dass wir das vielleicht gar nicht mehr brauchen, weil das ein neuer Alltag geworden ist. Und gleichzeitig hoffe ich auch, dass wir in 2-3 Jahren wirklich an der Stelle stehen, dass wir uns über Diversität unterhalten und in der wir auch nochmal vielleicht einen weiteren Schritt gemacht haben, weil wir die Gender Gap geschlossen haben und gleichzeitig dann uns wirklich auch diverser aufstellen können. Und was ich auf jeden Fall auch noch aus unserem heutigen Gespräch mitnehme, ist nochmal auch dieses Forschungszahlen und Analysewerk vielleicht bis dahin auch ein bisschen breiter aufgestellt zu haben. Und auch, was mein persönlicher Wunsch ist, wirklich breite Netzwerke in diesem Fahrradsektor etabliert zu haben, neue Kooperationsmöglichkeiten zwischen der Forschung und dem Sport oder der Industrie der Forschung und dem Sport. Also interessante Akteurskonstellationen würde ich mir auch aus diesem Netzwerk heraus wünschen.
Haben wir einen oder mehrere Aspekte noch nicht behandelt, wo ihr sagt, das ist Women in Cycling auch noch total wichtig, das wollen wir hier unterbringen? Oder ein Appell an die Zuhörerinnen und Zuhörer?
Ich glaube, wenn ich da einspringe, wenn man normalerweise Women in Cycling denkt, dann denkt man eher so alles Radsport, wie wir, ich glaube, am Anfang schon gesagt haben. Hier geht es wirklich nicht nur Frauen, die Fahrrad fahren, sondern auch Journalistinnen oder Mechanikerinnen, alle, die irgendwas mit Radsport zu tun haben, im Beruf oder vielleicht im Hobby. Die Frauen müssen nicht unbedingt Rennrad fahren. Ich glaube, das ist einfach nur zur Clarification, dass wirklich jeder, der was irgendwas mit einem Touchpoint mit Radsport zu tun hat, dort willkommen ist.
Genau, würde ich auch sagen. Also so meine Message ist auch so das Radfahren. Wir wollen, dass mehr Menschen Radfahren und dass wir auch mehr Menschen erreichen. Und für mich ist es auch ganz klar, das Fahrrad ist auch ein Alltagsvehikel. Also es ist ein Verkehrsmittel, ja, genau. Und wir können damit Städte verändern. Und das ist ja auch, also das ist ja auch das Tolle am Fahrrad. Das ist ja eigentlich eine Revolution. Also nicht nur in Bezug auf Emanzipation, was die Geschichte des Fahrrads angeht, sondern wie man ja wirklich auch aus der Bevölkerung bottom-up Veränderungen mit dem Fahrrad herbeibringen kann. Und ich glaube, wenn wir auch dahin gehen wollen, dass wir wirklich so eine Fahrradgesellschaft werden oder dass es normal ist, Fahrrad zu fahren, ich glaube, dahin wollen wir so einen kleinen Beitrag leisten, dass wir eben auch sagen, weil es geht ja auch weiter, so wie sind unsere Städte geplant, wer sind die Politikentscheider, da geht diese ganze Diversitätsfrage ja weiter. Und ich glaube, dass das ganz wichtig ist, das zu verknüpfen und das auch mitzunehmen, aus klimatischer Sicht oder aus welcher Sicht auch immer, dass wir uns dem Fahrrad und dem Radfahren verschreiben.
Das finde ich einen sehr, sehr wichtigen Ansatz, weil wir natürlich auch immer, natürlich ist unser Heft sehr stark auch auf den Sport, aber wir machen ja auch immer Artikel über zum Beispiel Pendeln zur Arbeit oder sowas. Also, und wir leben das auch selber als Redakteure sehr stark. Also das Fahrradfahren, ich finde, es wird immer, wenn du mit Autofahrern sprichst, die sagen ganz oft, ja, diese Freiheit, die ich habe, diese Unabhängigkeit vom ÖPNV und so weiter. Und dann denke ich auch immer so, ja, natürlich, das stimmt. Ich bin ja selber auch Autofahrer. Jeder ist ja irgendwie nicht nur das eine oder das andere. Aber diese Individualität, die Freiheit, wirklich losgelöst von ÖPNV oder sonst irgendwas loszugehen, das habe ich mit dem Fahrrad ja immer. Und ich persönlich mache es halt mit dem Rennrad und dann auch zur Arbeit oft, aber also bin ich ganz bei euch aus ökologischen Aspekten, aus persönlichen Aspekten, aus gesundheitlichen Aspekten. Fahrrad nach wie vor eine tolle Sache. Sind wir uns, glaube ich, alle einig. Also was ich jetzt mitnehme, ist auf jeden Fall, Women in Cycling ist eine spannende neue Initiative. Alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die das hier jetzt gehört haben und damit in Kontakt gekommen sind und die vielleicht sich angesprochen fühlen, können sich das sehr gerne im Internet auch mal anschauen, können sich mit einbringen. Und was ich ganz spannend fand, was ja deutlich wurde, dieses Projekt steht noch ganz am Anfang. Das heißt, es gibt ganz viele Freiheiten, es gibt ganz viele Gestaltungsmöglichkeiten, auch sich einzubringen. Und von daher würde ich sagen, alle, die sich angesprochen gefühlt haben, ja, nutzt die Möglichkeit, informiert euch mal, vielleicht ist das was für euch. Ganz herzlichen Dank an euch beide, dass ihr euch die Zeit genommen habt für dieses Gespräch. Und
ja, danke.
Ja, danke, Moritz.
Klar, und an die Zuhörerinnen und Zuhörer, wir freuen uns über euer Feedback, wie ihr die Folge fandet und natürlich auch, wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt, wenn ihr andere Themenvorschläge habt, dann schreibt uns an info@roadbike.de. Und Roadbike gibt es natürlich auch als monatlich erscheinendes Heft. Wir freuen uns, wenn ihr da am Kiosk oder online monatlich mal vorbeischaut, nicht daneben greift, sondern zum richtigen Heft. Ihr könnt uns auch auf den Social Media Plattformen wie Twitter, Instagram oder Facebook abonnieren und ja, einfach dabei bleiben. Und vielen Dank nochmal an die beiden Damen, an Monika und Isabel, dass ihr euch die Zeit genommen habt und bis zum nächsten Mal. Dankeschön.
Tschüss. Ciao.
Faszination Rennrad, der Roadbike Podcast.